Heute zu Gast sind zwei Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Open Legal Tech e.V. Und zwar zum einen Katharina Scholz und zum anderen Sebastian Nagel. Und nach der Folge findet ihr noch einen kurzen Hinweis zum Podcast insgesamt. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Die wichtigste Frage, die ich mir als Kanzlei trotzdem immer stellen würde, ist, wie komme ich am Ende wieder aus der Sache raus? Das ist für mich eine ganz tragende Entscheidung. Und wenn ich mich an eine proprietäre Lösung gebunden habe, dann habe ich diese Red Flag immer im Raum stehen. Und das alleine würde für mich als Grund schon ausreichen zu sagen, ich nehme die Bequemlichkeit nicht in Kauf, weil es einfach zu viel späte Kosten für mich gibt, wenn ich das Ganze dann wechseln muss auf eine andere Lösung irgendwann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Dieser Podcast wird wieder präsentiert von Wolters Kluwer Deutschland und mein Name ist Philippe Molina und mir gegenüber habe ich heute zwei Gäste, zum einen Katharina Scholz und zum anderen Sebastian Nagel.
Hi,
grüß Hallo. Euch.
Freut mich.
Danke, dass wir hier sein können.
Ja, schön, dass ihr beide da seid und die Zeit gefunden habt, mit mir zu sprechen. Wir sprechen heute zum einen über das Legal Tech Open Source Projekt Open Decision und dann im Nachklang über Open Source im Legal Tech Bereich generell. Aber bevor wir über euer Projekt sprechen und über Open Source, vielleicht, Katharina, vielleicht fängst du kurz an. Wer bist du? Was machst du? Weil Sebastian kenne ich schon.
Sebastian ist langweilig.
Nein, das auch nicht.
Ja, ich bin Jurastudentin an der Humboldt-Universität, bin gerade in der Vorbereitung auf Staatsexamen und beschäftige mich einfach in der Freizeit mit Legal Tech und generell neuen Rechtsfragen.
Und du bist in welcher Rolle bei Open Decision?
Ich bin da stellvertretende Vorstandsvorsitzende.
Von der Open Decision?
Genau, von Open Legal Tech. Open Decision ist unser Hauptprojekt.
Alles klar, okay, dann sprechen wir gleich darüber, was genau Open Decision und euer Verein generell sind. Und Sebastian, du, damit die Hörer einen Eindruck bekommen, wer du bist.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin an der LMU als Dozent für Legal Tech und IT-Recht und daneben als sogenannter Legal Engineer bei Hogan Lovells.
Sehr cool, das heißt, du bist vielleicht auch ein Prototyp für ein zukünftiges Berufsbild unserer Hörer, Hörerinnen. Nämlich als Legal Engineer. Und vielleicht als kleiner Transparenz-Hinweis, du bist ja jetzt ein alter Hase in der Legal Tech Podcast-Welt, weil ich bin überhaupt nur auf dich zugekommen, weil ich eine Folge gehört habe, in der du zu Gast warst, nämlich in dem Podcast von der Legal Tech Beratung SFS Legal Tech. Die haben auch einen Podcast, dem Legal Tech Podcast, und dort habt ihr über eure Tech-Selbsthilfe-Gruppe gesprochen, die ihr vor ein paar Jahren mal durchgeführt habt. Falls sich da jemand für interessiert, wir verlinken die Folge. Es war super spannend und das ist der Grund, weswegen ich zusammensitzen.
Ja, das war eine gute Zeit.
Ja, wir haben das jetzt eben anklingen lassen. Open Decision, was ist das denn?
Also, wie kam es zu Open Decision? Also, die Idee dazu kam bei der Arbeit bei einer Law Clinic bei uns an der Uni. Also bei gemeinnütziger Rechtsberatung von Studenten. Und die waren ständig an der Kapazitätsgrenze und haben halt überlegt, so kostenintensive Softwareentwicklung sich anzuschaffen. Das war aber vom Budget her nicht drin. Und es hätten dabei aber schon einfache Dialoganwendungen auf der Webseite, die nötigen Informationen von vielen Verbrauchern und Verbraucherinnen automatisiert erfasst werden können. Und da einfache Lösungen gefunden werden können oder sie einfach zum einfachen Mitarbeiter, zum richtigen Mitarbeiter weitergeleitet werden können. Das hat den Prozess erheblich beschleunigt. Dadurch hätte man auch einfach viel mehr Fälle bearbeiten können. Und für die Konzeption einer Anwendung wie dieser hätte es auch keinerlei Programmierkenntnisse bedurft. Nur die Umsetzung erfordert technische Fähigkeiten und genau da setzt jetzt Open Decision an.
Das heißt, aus dieser Idee kam dann die Idee, wir können hier sehr, sehr viel automatisieren, sehr viel verbessern, wir haben hier standardisierte Prozesse und dementsprechend nehmen wir das Projekt an. Warum habt ihr denn nicht einen klassischen Anbieter mal angefragt? Die haben ja auch so freie Lizenzen.
Ja, da gibt es dann Probleme, was so weiter angeht. Das ist ein wichtiger Punkt bei Open Software und den fanden wir bei den kommerziellen Anbietern, die nicht mit Open Software gearbeitet haben, einfach nicht so gut und auch generell für einfach die Arbeit, die wir da machen wollen, nicht passend.
Okay. Und seit wann gibt es euch generell?
Also Open Decision entstand so langsam während dieser Arbeit und wir haben jetzt im Mai 2020 einen Verein dazu gegründet.
Das ist der Verein, ja, den du eben meintest.
Der, ne? Verein Open Legal Tech, Open Legal Tech e.V. Und den haben wir jetzt so unter Corona-Bedingungen online gegründet. Und das Hauptziel ist da, diesen Open Decision zu unterstützen als Verein, weil die Strukturen da einfacher sind. Und wir haben jetzt mittlerweile auch schon über 20 Mitglieder.
Krass.
Bekommen.
Ja, das ist ja. Vielleicht an dieser Stelle nochmal so eine kleine Randnotiz. Also erstens an die Hörer, Hörerinnen, die sich das gerade anhören, wenn ihr die Möglichkeit habt und nicht gerade irgendwie beim Joggen seid oder so, macht euch mal die Seite von Open Decision auf und schaut euch das mal an. Das ist jetzt nicht ein Open-Source-Projekt, wo man denkt, oh, da ist das Design gar nicht gut oder so, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr guter Prototyp, schön und clean designed. Und ja, das sieht zum Beispiel auch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz genauso. Ihr wart ja Anfang des Jahres mal oder Mitte des Jahres bei einer Konferenz dort zu Gast, nämlich der Konferenz Zugang zum Recht im Zeitalter der Digitalisierung. Dort wurdet ihr eingeladen im Rahmen der Ratspräsidentschaft und habt dort euer Projekt ja vorgestellt. Das war ja ein Das war ja fast ein Ritterschlag, oder?
Ja.
Ja, oder? Also das war eine ganz einfache Antwort. Also ich fand das total erstaunlich, dass ihr dort eingeladen wurdet. Und ich fand das aber auch sehr gut, wie ihr euch dort vorgestellt habt. Dort waren ja zwei andere Mitglieder von euch. Einer der Initiatoren des Projekts, Aaron, stimmt's?
Also das sind beides Initiatoren von dem Projekt von Open Decision. Und Aaron ist auch noch unser Vorstandsvorsitzender.
Falls die Hörer, Hörerinnen hier ein Interesse dran haben, dort findet man auch eine Beschreibung des Projekts und ein Walkthrough durch den Prototypen. Das fand ich ganz interessant. Das heißt, Sebastian, Ziel des Ganzen ist es am Ende, eine automatisierte Verbraucherplattform zu gestalten, so wie ich das verstanden habe. Stimmt das?
Da würde ich unterscheiden zwischen Open Decision und den Projekten, die mit Open Decision gebaut werden. Open Decision ist als Software dafür da, dass man einen Entscheidungsbaum als Jurist ohne große technische Fähigkeiten sich schnell zusammenklicken, zusammenbauen kann, um diese Rechtsanwendung zu automatisieren. Man kann dann aus diesen jeweiligen Use Cases konkrete Rechtsfragen sehr schnell aufarbeiten und dann automatisieren. Gerade jetzt am Beispiel, das Katharina gerade aufgezeigt hat, für die Consumer Law Clinic oder auch für den Bereich Asylrecht beispielsweise, wo es standardisierte Fragen gibt, die man abbilden kann. Aber die Software ist zunächst einmal recht wertungsoffen. Ich könnte auch aus der anderen Sicht, aus der anderen Position heraus sagen, ich könnte diese Software beispielsweise zumindest rein technisch auch dafür nutzen, um diese Ansprüche abzulehnen, die Ablehnung zu automatisieren.
Okay, also auch die Ablehnung. Ja, ich fand das ganz interessant, also dass du eben auch angesprochen hast, dass man auch Asylverfahren damit abbilden kann. Das heißt, perspektivisch wäre man wahrscheinlich auch, ist die Idee da auch zum Beispiel wie Refugee Law Clinics oder so mit ins Boot zu holen. Oder Sebastian?
Ja, es ist wertungsoffen. Das ist, die Konzeption dahinter ist natürlich schon, das Ganze wurde und wird gebaut, um gerade an die Leute verteilt zu werden, die kein Geld haben oder nicht die Möglichkeiten haben, die größeren Anbieter in dem Bereich mit an Bord zu holen, sich zu finanzieren. Das ist unsere klassische Zielgruppe gewesen. Aber das Ganze ist Open-Source-Software, also jeder, der da ein Interesse daran hat, kann sich den Quellcode gerne einsehen, gerne auf seine eigenen Systeme laden oder bei uns irgendwie nutzen und das Ganze für sich in irgendeiner Art und Weise fruchtbar machen.
Und Katharina, du hast ja jetzt Erfahrung, du bildest ja jetzt die Schnittstelle zwischen eurem Verein und das, was die Consumer Law Clinic gemacht hat. Welche Use Cases gab es da denn jetzt mal ganz konkret? Also welche Rechte wurden da durchgesetzt und wie konnte da die Software helfen?
Also die Software ist jetzt noch nicht im Einsatz. Das wird bald der Fall sein. Momentan ist es noch nicht so weit, dass wir da konkrete Ergebnisse sehen konnten, leider.
Aber die Idee ja zukünftig ist ja, am Ende ja in so Entscheidungsbäume abzubilden und die sich da durchzuklicken, stimmt's?
Das ist genau der Fall. Wir sind halt einfach noch nicht so weit, dass wir das jetzt der Law Clinic schon bereitstellen konnten.
Vielleicht hake ich da kurz ein. Also die Software ist so weit, dass man sie dafür hernehmen kann. Es bietet sich nur noch nicht an, das jetzt irgendwie im großen Stil an Log-Clinics oder ähnliche Vereine zu verteilen, weil es noch von der Bedienung her noch nicht ausgereift ist, um zu sagen, es ist wirklich so angenehm, wie wir es gerne im Endeffekt haben wollen. Das heißt, wir sind kurz davor, den Prototypen dafür zu releasen. Aber es würde sich jetzt noch nicht lohnen, jetzt schon Leute zu bewegen, die Software für sich zu nutzen.
Am Ende könnte man dann so Dinge gestalten wie irgendwie Gebührenrechner oder Dokumentengeneratoren oder auch einen Onboarding-Prozess. Kann man wahrscheinlich auch ganz gut abbilden mit eurem Produkt, oder?
Das ist auch eine Sache, die sich täglich neu ergibt. Ich habe es jetzt erst von der Woche gesehen, als dieser Scalable Capital Datenschutzvorfall publik wurde und wenige Stunden später der erste Legal-Tech-Anbieter auf dem Markt war, der angeboten hat, datenschutzrechtlich da vorgehen zu können. Die haben auch innerhalb von wenigen Stunden darauf reagiert, dass das Ganze publik geworden ist, haben sich einen Entscheidungsbaum zusammengebaut und bieten das Ganze jetzt an. Und diese Fälle gibt es quasi auf täglicher Basis. Sei es jetzt irgendwie der Abgasskandal oder jetzt sowas. Also da, wenn man die Augen offen hält, gibt es da irgendwie immer was sich sehr einfach logisch abbilden und automatisieren lassen würde.
Ja, gerade da liegt der Vorteil, dass man eben so schnell diese Anwendung erstellen kann, dass man das wahnsinnig schnell und unkompliziert auch ändern kann. Das wird auch in dem Beispiel auf der Webseite ganz gut gezeigt. Das ist ein wahnsinnig großer Vorteil von Open Decisions.
Witzig, dass du es ansprichst, Sebastian, dass man eben so schnelle Use Cases eben, also dass man gerade schnell auf Dinge reagieren kann, weil zum Beispiel, wie du, Katharina, es eben meintest, auf der Website, in diesem Walkthrough, habt ihr einen konkreten Corona-Anwendungsfall genutzt. Da ging es ja darum, die Teilnehmerzahl von Events in Berlin, stimmt das?
Genau, dass man auswählen konnte, um welches Bundesland geht es, dann um wie viele Personen und dann gibt es ja so relativ viele Ja-Nein-Entscheidungen innen drin oder draußen konkrete Zahlen und dafür eignet sich das wahnsinnig gut.
Aber was ich mich immer frage, also bei einem großen Anbieter, bei dem da viel Geld hintersteckt, die sich da viele Gedanken machen, da hat man irgendwie weniger Zweifel, dass zum Beispiel komplexe Logiken abgebildet werden können. Ja? Wenn man sich den Dummy von euch erstmal anguckt, dann würde man ja denken, ja, diese Logik, ja, nein, das sieht ja aus wie so eine Mindmap oder so ein ganz leichter Entscheidungsbaum. Wie wollt ihr denn so komplexe Logiken abbilden?
Ja, ich meine, wir können einen erheblichen Teil an komplexer Logik abbilden. All das, was so ein normales Formular kann, verschiedene Buttons, verschiedene Logik, sobald wir es in unserem Code ausdrücken können, können wir es auch dem Kunden liefern. Das ist so schwer nicht. Wenn du jetzt irgendwie sagst, du hättest gerne wirklich komplexe Aufgaben wie du würdest gerne deine TensorFlow Machine Learning Algorithmen drüber laufen lassen. Okay, das können wir aktuell noch nicht, aber wir haben zumindest ein standardisiertes Datenformat, dass du, wo du deine Daten am Ende ausspucken lassen kannst und die nutzbar machen kannst und sie dann wieder in dem gleichen Format einspielen könntest. Also einen wesentlichen Teil davon können wir und alles andere bereiten wir jedenfalls in einer Art und Weise auf, dass es gut ergänzbar ist.
Ich höre gerade aus deinen Ansätzen, aus deinen Fragen, aus deinen Formulierungen heraus, dass du eben davon begeistert bist, dass das hier alles nur ein Impuls ist, aber gerade der Vorteil von Open Decision ist ja ein Vorteil, der fast gar nicht erkennbar ist. Es geht nicht nur darum, dass es einfach frei verfügbar ist für jeden, sondern eben der Quellcode für jeden einsehbar ist. Stimmt's? Also dieser Open Source Gedanke, dass man an diesen andocken kann, ist fast noch wichtiger als dass die Anwendung gerade kostenlos verfügbar ist. Sehe ich das oder sehe ich das falsch?
Also es ist uns natürlich wichtig, dass die Anwendung möglichst bald kostenlos für alle verfügbar ist. Das möchte ich jetzt nicht schlecht reden. Aber der Grund, warum sich so viele Leute aktuell für die Sache begeistern konnten, ist, glaube ich, schon zu sagen, man arbeitet an einem richtigen, soliden Open-Source-Legal-Tech-Vorhaben, wo man glaubt, wirklich was beitragen zu können und nicht mal so wie es die meisten Unternehmen aktuell versuchen, was auf die Beine zu stellen, wo man schnell Geld rausschlagen kann, sondern irgendwie was beizutragen. Das bietet einem dieses Projekt gerade schon und das ist auch sehr zufriedenstellend, ja.
Also was ich vor allem cool fand bei eurer App, also das ist jetzt etwas, was technisch jetzt nicht groß komplex ist, aber was einfach schön aussieht und total interessant ist. Und zwar kann man euren Entscheidungsbaum, also diese Fragen, auch in eine Telegram-App integrieren. Also ich weiß nicht, wie funktioniert das genau technisch, Sebastian? Wer hatte da die Idee? Also was ist da passiert?
Also das ist nur eine kleine Spielerei. Der andere ursprünglich Mitbegründer neben Aaron, der gerade eben schon gefallen ist, das ist Finn. Und Finn hat immer offensichtlich eine Freude daran gehabt, an sowas zu arbeiten. Es gibt eine Python-Library, die genau das macht oder sehr einfach macht. Und der hat das einfach mal gebastelt.
Aber die Idee ist dann, dass man den Entscheidungsbaum dann baut auf seinem Computer und dann den Link dann seinen Freunden schicken kann. Und wenn die den Link dann bekommen auf Telegram, dann öffnet sich der Ablauf, stimmt's?
Ja, man kann den ganzen Ablauf dann auch über Telegram beispielsweise nachverfolgen. Aber das ist nur eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt da verschiedene APIs, mit denen man arbeiten kann.
Also APIs sind die Schnittstellen, nur damit die Leute es gut zusammenfügen können. Ein anderer Vorteil, den gerade eure Plattform ja bietet, ist, dass ihr bewerbt, ihr sagt ja, man behält die Kontrolle über seine eigenen Daten. Was heißt das denn genau? Also warum behält man die Kontrolle über die eigenen Daten? Warum ist das so gut?
Also warum es gut ist, Kontrolle über seine eigenen Daten zu haben, ich glaube, das wäre nochmal ein eigener Podcast, aber wir wollen halt jedem Nutzer bereitstellen, dass er seinen Entscheidungsbaum bei sich speichern kann, für sich runterladen kann und dann damit auch die Kontrolle darüber hat und eben nicht alles bei uns zu speichern, also die Möglichkeit gibt es auch, aber wir haben nicht die Hand auf den Daten der Nutzer. Das können sie selber entscheiden und das ist der große Unterschied. Die meisten Anbieter speichern bei sich die Daten und haben dann halt auch die komplette Handhabe, über alles, was mit den Daten passiert. Generell wollen wir halt sowieso datenreduziert arbeiten, also wenn sich jemand bei uns anmeldet oder so, versuchen wir so, speichern wir nur Kontaktdaten etc. Aber bei den Entscheidungsbaum, es ist immer dem Anwender überlassen, ob er das bei sich speichern möchte oder nicht.
Ich merke jetzt, dass eure Plattform Open Decision, das ist natürlich sehr, sehr interessant für euch. Am interessantesten scheint aber eher dieses Grundkonzept dahinter zu sein, also dieses Open Source Konzept. Und ich finde auch vor allem in der juristischen Welt ist Open Source manchmal nicht so wohl gesehen. Aber könnt ihr mir erklären, was heißt denn eigentlich Open Source? Für jemanden, der das irgendwie noch nie gehört hat, der hört das vielleicht so, man hört das ja manchmal so im Hintergrund, aber man weiß eigentlich gar nicht genau, was das heißt. Wir haben eben schon über den offenen Quellcode gesprochen. Was heißt Open Source?
Ja, also du hast es ja gerade eben auch schon halb vorweggenommen. Wobei mich zunächst mal interessieren würde, warum sagst du, warum ist das in der juristischen Welt nicht gern gesehen?
Also ich habe das bisher irgendwie mitbekommen, jetzt werden mir die Fragen zurückgespielt. Ich habe das irgendwie mitbekommen, dass oft der Gedanke dahinter steckt, es ist nur wertig, wenn ich Geld dafür zahle. Und Open Source wird oft damit gleichgestellt, dass man eben kein Geld gezahlt hat. Für Leute, die sich gut mit der Software beschäftigen, diese merken häufig, dass eben Open Source das ist, auf das man eben aufbauen kann. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein juristischer Gedanke, dass eben Wissen proprietär gehandhabt wird und das wird dann eben übertragen auf eine Softwarewelt. Deswegen mein Eindruck, dass Open Source teilweise nicht so gut gesehen wird. Ich meine, wie häufig sieht man, wie häufig wird irgendwie Word in der Kanzlei genutzt und wie häufig wird Open Office in der Kanzlei genutzt?
Ja, würdest du deine Beziehung nur dann als werthaltig bezeichnen, wenn du dafür zahlst?
Das habe ich ja eben schon vorweggenommen. Ich habe ja eben vorweggenommen, dass es erstens eben nicht so ist und zweitens heißt ja, da können wir gleich noch zukommen, ob Open Source immer gleich kostenlos bedeutet. Aber würdest du sagen, Open Source, also könntest du mir erklären, was heißt denn Open Source?
Klar, natürlich. Ich wollte nur erstmal die Frage zurückspielen, weil mich interessiert hat, wie du auf den Gedanken gekommen bist, dass das ungern gesehen wäre. Also Open Source bedeutet im Grundsatz eigentlich nur, dass der sogenannte Quellcode offen einsehbar ist. Wenn ich auf meinem Gerät Code ausführe, dann wird dieser Code aus dem Quellcode zusammenkompiliert, interpretiert, ist also nicht mehr das, was ursprünglich der Quellcode ist, sondern nur das, was der Computer an binärer Information braucht, um das Ganze kontextabhängig auszuführen. Also der kompilierte Code. Da Damit weiß ich aber häufig nicht, was eigentlich im Hintergrund an Programmcode gerade abläuft und ob da möglicherweise irgendwas passiert, was ich auch gar nicht möchte. Ich bin also, und das ist das Problem bei proprietärer Software, das ist das Gegenstück dazu, wo ich den Code nicht einsehen kann, so ein bisschen abhängig davon, dass die Gegenseite schon alles richtig machen wird. Während, und das ist der Unterschied, bei quelloffener Software wird gleichzeitig offengelegt, was da an ursprünglichem Code, der vor dem Kompilieren bestand, da ist. Und das kann ich überprüfen, das kann ich mir ansehen, da kann ich Zeile für Zeile durchgehen und mir überlegen, ob das ein Code ist, den ich auf meinem System haben möchte oder eben auch nicht. Das bringt mit sich natürlich einen gewissen Arbeitsaufwand, diesen Code sich durchsehen zu müssen und ihn auch zu verstehen. Vielleicht muss ich auch jemanden mit an Bord holen, der sich mit sowas auskennt. Aber es bietet einem immens viele Vorteile.
Die wären?
Der größte für mich als Jurist wäre, dass ich Vertrauen habe in das, was ich da gerade eben nutze.
Okay, das setzt natürlich voraus, dass man sich das angeguckt hat, weil Vertrauen tut man ja sonst, also das ist mein Eindruck, Vertrauen tue ich meistens Dingen, für die ich gezahlt habe.
Ja, aber in dem Fall kann ich es kontrollieren. Wenn du dir eine Art Blackbox mit in deine Kanzlei, in dein Unternehmen holst, dann ist das halt ein Risiko, das du hast. Wenn du es selber kontrollieren kannst oder jemandem, den du vertraust, es kontrollieren lässt, dann ist es für dich keine Blackbox mehr, sondern du weißt ganz genau, was du da eigentlich gerade eben vor dir hast. Und es ist jetzt nur der erste Punkt, den ich anführe. Wenn du willst, führe ich gerne noch ein bisschen weiter aus, weil es noch für viele, viele, viele weitere andere Vorteile gibt.
Ja, wir haben auch Zeit für die vielen, vielen, vielen Punkte, die du gleich ansprichst. Aber witzigerweise finde ich, dass dieser Blackbox-Gedanke, den du eben meintest, dass Kanzleien oft den Blackbox-Gedanken eher an Open-Source-Software andocken. Also, dass sie zum Beispiel sagen, ja, wir nehmen eine Software von einem regulären Anbieter, eine proprietäre Software, nehmen wir lieber an, also die IT prüft das durch, weil Open-Source-Software ist für uns schwer durch die IT zum Beispiel zu bekommen. Also das heißt, die Blackbox sehen sie eher in der Open-Source-Software als in der proprietären Software, wo natürlich das Beispiel Blackbox zur Open-Source-Software passt gar nicht. Aber das ist so der psychologische Gedanke, den ich oft sehe bei Kanzleien.
Ist das der Gedanke dahinter oder ist der Gedanke eher, dass du mit einem Partner, der proprietäre Software vertreibt, vertraglich Risiken ausschließen kannst? Ich glaube nämlich, das ist eher motivierender Faktor in dem Feld als das, was du gerade gesagt hast.
Okay, und wie würdest du jetzt eine Kanzlei davon überzeugen, dass sie Open Source Software nutzen kann, wenn sie sich eben ja diesen Haftungsrisiken unterfallen?
Mit vielen anderen Argumenten. Dieses Argument würde ich wahrscheinlich nicht heranziehen, weil es ein bisschen schwieriger zu verkaufen ist.
Okay, dann verkaufst du mir weiter.
Okay, du nutzt aktuell Microsoft Office beispielsweise, um deine Texte und deine Präsentationen zu generieren, sagen wir einfach mal. Wenn jetzt Microsoft morgen beschließen würde, dass sie Office nicht mehr rausgeben wollen, dann bist du ein bisschen aufgeschmissen.
Gut, aber das Beispiel ist nicht so gut, weil es mittlerweile relativ viele Möglichkeiten gibt, eben auch Programme, die mit Microsoft geschrieben wurden, mit Open-Source-Software zu lösen, stimmt's? Also zu öffnen zum Beispiel. Also jetzt einen Text, den ich mit Word geschrieben habe, kann ich mit OpenOffice ganz einfach öffnen.
Richtig, aber beispielsweise deine Slack-Nachrichten, mit denen wir jetzt im Vorfeld kommuniziert haben, an die kommst du nicht so einfach hin.
Okay, und das ist eben...
Slack ist inzwischen natürlich ein größeres Unternehmen, aber Beispiel Yahoo, sowas verschwindet auch gerne mal einfach mal wieder im Laufe von sehr kurzer Zeit und damit hat niemand gerechnet. Und wenn jetzt die Person, die Software rausgegeben hat, für dich nicht mehr verfügbar ist, dann hast du sehr viel Geld, sehr viel Energie, sehr viele Mitarbeiterstunden committed in irgendetwas hinein, was danach verloren ist. Du kommst einfach da nicht mehr dran. Wenn der Code einsehbar ist, dann baust du es dir kurz selber nach. Du bist nicht abhängig davon, du befreist dich von diesem Problem. Du kommst aus dieser Sache immer wieder raus, weil du die Kontrolle behältst. Und das ist ein Punkt, den ich glaube, der lässt sich sehr gut hören.
Vor allem finde ich, der Punkt lässt sich eben in der Legal-Tech-Welt relativ gut hören, weil je kleiner der Markt ist, je spezieller die proprietäre Software auf den Markt zugeschnitten ist, desto größer ist ja das Risiko, dass wenn diese Software eben weg ist, dass man eben aufgeschmissen ist. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das hast du sehr richtig verstanden, würde ich mal sagen.
Ist das der Ansatz von Open Decision so?
einer der Ansätze, würde ich sagen. Also, oder nicht nur von Open Decision, sondern generell von Open Software. Auf jeden Fall.
Ist das der Grund, weswegen jetzt zum Beispiel Open Source, Legal Tech, das ist ja gar nicht so ein großes Thema bis jetzt, weswegen das eben so wichtig ist?
Dafür gibt es jetzt uns, würde ich jetzt mal sagen. Also, dass wir halt das erstmal auch diese Schnittstelle zwischen Open Source und Legal Tech herstellen.
Ja, ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, Awareness zu schaffen, dass es diesen Bereich überhaupt geben kann. Wir bewegen uns hier in einem Markt, in dem man entweder sehr hohe Initialkosten hat, die man investieren muss, um eigene Legal Tech-Lösungen zu schaffen, oder halt zu schauen, wo man bleibt. Und da wäre es sehr schön, wenn man gerade die Leute auf dem Markt mit nach oben hieven, die vielleicht nicht die Mittel haben, Geld zu haben, zu diesen Lösungen zu greifen. Das heißt, einfach nur mal zu zeigen, es gibt wirklich auch die Möglichkeit, sowas in Open Source zu schreiben. Es würde sich vielleicht lohnen, solche Projekte mal voranzutreiben, ist meines Erachtens schon ein gar nicht so geringer Beitrag. Es gibt ja da auch schon andere Beispiele, so wie beispielsweise DockAssemble.
Sebastian, du hast ja gesagt, du hast hier unzählige Vorteile von Open Source identifiziert. Wir hatten jetzt eben zwei Vorteile angesprochen. Also wir hatten auf jeden Fall den Login-Effekt angesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, dass man eben in diese Blackbox eben einsehen kann. Welche Vorteile fallen dir noch ein?
Ein weiterer Vorteil, den ich sehen würde, wäre, dass du diese Lösungen, die du da hast, sehr gut modifizieren kannst. Du kannst sie ergänzen. Wenn du den Code einsehen kannst, weißt du genau, wie du schreiben musst, dass du was auch immer da an Output kommt, für dich nutzbar machen kannst.
Also das, was wir eben meinten, dass man eben, wenn man möchte, kann man auf, zum Beispiel jetzt auf eurer Lösung, Open Decision, immer weiter aufbauen und ja, das eben modifizieren und verbessern. Was man eben auch machen kann, was der Vorteil eigentlich die Kombination aus der Modifikation und dieser Quelloffenheit ist, also dass der Quellcode offen ist, ist, dass man ja auch Bugs, die man erkennt, die jemand anderes erkennt, dass man die eben zusammen lösen kann, stimmt's? Also dadurch der Review-Prozess, diese Software wird ja immer größer.
Genau, das ist eine der Sachen, das ist eine meiner Trumpfkarten, die ich dann spielen würde, um die Software der Kanzlei zu verkaufen. Wenn man wirklich sichere Software haben möchte heutzutage, dann muss die quelloffen sein. Ich kann einfach das Problem, das man bei der Blackbox auf der anderen Seite hat, kann man nicht sinnvoll umgehen. Das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man eine Art Peer-Review hat. Möglichst viele Leute, die mitarbeiten und möglichst viele fähige Leute, die draufschauen und sagen, hey, an der Stelle müsste man noch das und das nachbessern, das ist nicht ganz in Ordnung so. Nur dann kann ich wirklich sicher sein, dass die Lösung, die ich habe, dem Schutzniveau entspricht, das ich für meine Mandanten beispielsweise bräuchte oder gerne hätte.
Ich glaube, die Angst, die dabei einfach besteht, ist, dass man sagt, oh, wenn das jeder einsehen kann, dann sieht ja jeder auch die Schwachstellen, die Software eben derzeit bietet. Und das möchte ich eben nicht, oder?
Das Schöne dabei ist ja, dass Open Source auch unter anderem darauf aufbaut, dass möglichst viele Leute an sowas mitarbeiten, dass man wirklich eine sichere Lösung auch mal schafft. Und es braucht nur eine Handvoll Leute oder vielleicht auch nur eine Person. Und eine Person kann dieses Game vollkommen ändern und die Lösung auf einmal sicher machen.
Das heißt, würdest du sagen, dass einer der Probleme, weswegen zum Beispiel Juristen jetzt Open-Source-Software so kritisch gegenüberstehen, ist, dass sie vielleicht auch nicht ganz verstehen, was Open-Source-Software überhaupt darstellt? Ich glaube, das ist manchmal ein Fehlverständnis über Open-Source-Software und diese immensen Vorteile, die sie eben bietet.
Ja, der Jurist, wenn er technikaffin ist, kennt Open Source primär wahrscheinlich aus dem Lizenzrecht raus. Und das war es dann aber auch. Wirklich aktive Mitarbeit ist ja doch noch eher untypisch. Und da gilt es halt einfach, Aufmerksamkeit bei den Juristinnen zu generieren für dieses Thema. Es ist ein doch, glaube ich, ganz wichtiges Thema.
Jetzt nochmal zu den Finanzen. Also man würde ja sagen, wenn diese Software so gut ist, warum vertreibt man die, also wir haben ja eben schon darüber geredet, was das Problem von proprietärer Software ist, aber kann man irgendwie auch Open-Source-Software veräußern? Also gibt es da irgendwie Business-Modelle, wo man sagen kann, da kann ein Verein auch von leben, da kann man auch andere Dinge von finanzieren?
Da gibt es halt mehrere Ansichten, das ist so ein bisschen umstritten, aber freie Software bedeutet erstmal nicht, dass die Software kostenlos ist. Das frei bezieht sich mehr auf die Freiheit der Nutzer, die mit der Software verfahren. und dass sie einfach die vollständige Kontrolle über die Software haben. Und das bezieht sich erstmal nicht darum, ob sie kostenfrei ist oder nicht. Ein anderer Gedanke von Freiheit, den wir da haben.
Das ist, warte, da muss ich kurz einladen. Den viele in dem Feld, aber ich vertrete diese Ansicht nicht. Ich bin der Ansicht, das sollte tatsächlich erstmal wirklich kostenfrei sein. Man kann sich sein Geld schon verdienen, wenn man dann irgendwie Support dafür beispielsweise bietet. Beispiel Linux. Es gibt viele Leute, die sehr gut davon leben, Linux-Systeme zu supporten. Das ist größtenteils quelloffen. Und da kann man auch sehr gut davon leben, wenn man für die Software kein Geld verlangt, sondern einfach nur für all die Sachen, die damit einhergehen. Und das sehe ich eben auch im juristischen Bereich als Möglichkeit. Gerade wenn sich Anwälte nicht vertieft mit dem Code beschäftigen wollen, kann man es ihnen aufarbeiten und kann dafür sorgen, dass es vernünftig implementiert ist, vernünftig läuft, ohne die Vorteile von Quelloffenheit zu verlieren.
Das heißt, zum Beispiel ein Abo-Modell, so wie das, ja, so ein Lizenzmodell, wie das Microsoft fahren würde, man würde dann eben nicht für die Microsoft-Anwendung zahlen, sondern für den Support, der dahinter steckt. Das wäre zum Beispiel ein Business-Modell, was dahinter stehen würde. Gibt es noch irgendwie weitere Ansätze, wie man irgendwie mit Open Source doch Geld machen könnte? Weil ich finde das so ein Ansatz, dass man denkt, oh, Open Source heißt kostenlos.
Also das wäre auf jeden Fall der typische Anwendungsfall, wenn man es damit Geld verdienen möchte.
Es gibt auch verschiedene Ansätze, die du fahren kannst. Du kannst, es gibt erstens verschiedene Open Source, in Anführungszeichen, Lizenzen. Manche beinhalten Modelle, in denen quasi der ursprüngliche Code die später daraus entstehenden Codes infizieren würde mit dem Open-Source-Gedanken oder eben auch nicht. Wir fahren jetzt mit einer Lizenz, die alles vollkommen freigestaltet. Man kann damit machen, was man möchte. Und damit könnte man beispielsweise auch unseren Open-Source-Code nehmen und ihn weiterentwickeln und das Ganze dann irgendwie für sich vermarkten. Also wir schränken die Leute da in keiner Weise ein, aber Open-Source bietet einem verschiedene Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Es ist zum Beispiel auf dem Markt, ja, ich würde sagen, fast üblich, dass man ein gewisses Grundprodukt kostenfrei zur Verfügung stellt oder für einen kleinen Anteil an Daten zur Verfügung stellt und dann Add-ons herausgibt, die proprietär sind und für die man, mit denen man Geld verdient. Und dazu muss man, was man auch noch anfügen muss, vielleicht ist das den Leuten auch gar nicht so bewusst, das ist auch nicht nur eine Sache, die Hobbyentwickler am Abend machen, sondern man verdient damit zum Teil auch sehr gutes Geld. Open-Source-Lösungen werden von großen Unternehmen stark bezuschusst, sehr stark bezuschusst, sodass man auch als fähiger Entwickler für die Unterstützung von Open-Source-Projekten ein Jahresgehalt von, sagen wir, 80.000 Euro ganz gut machen kann. Und da gibt es schon gute Entwickler, die einfach auch gerne an Open-Source-Projekten arbeiten, weil das Ganze auch monetarisierbar ist. Und damit sind Top-Entwickler zum Teil an diesen Open-Source-Projekten beteiligt.
Wenn es aus einer ganz einfachen Perspektive könnte man ja auch sagen, okay, habt ihr keine Angst davor, dass ein Anbieter proprietärer Software euren Quellcode oder eure gute Features kopiert und für sich implementiert und damit dann sein Geld macht? Das ist ja ein Risiko, was besteht, oder?
Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn Leute das für sich kopieren und was daraus bauen. Es ist ja schön, dass es trotzdem diesen gut funktionierenden Kern an Software gibt, den jeder für sich nutzen kann. Und wenn das für sich selbst ein in sich geschlossenes, gutes Produkt ist, dann sehe ich kein Problem damit, warum Leute das nicht an dieses Projekt für sich auch sonst instrumentalisieren dürften.
Ich meine, das ist dem Gedanken ja eigentlich immanent. Wir haben jetzt eben über die großen Vorteile von Open Source Software gesprochen. Dennoch wird das ja im Markt derzeit jedenfalls nicht angenommen, jedenfalls im juristischen Markt. Welche sind die gängigen Bedenken und wahrscheinlich auch die Kritik, die jedenfalls technisch an eurem Produkt besteht? Also welche sind die Bedenken gegen Open-Source-Software?
Ich würde spontan sagen Bequemlichkeit. Es ist sehr einfach, sich einen namhaften proprietären Softwareanbieter mit an Bord zu holen. Es ist wirklich gemütlich. Man installiert sich eine Software und es funktioniert irgendwie schon. Und wenn man das Ganze dann irgendwie auch noch vertraglich so gestaltet, dass die Haftung größtenteils bei dieser Person liegt, dann ist man als Rechtsanwender in dem Fall jetzt eher auf der sicheren Seite. Die Frage ist nur, ob die sichere Seite auch gut genug ist in dem Fall und ob man wirklich so komfortabel sein sollte. Es funktioniert schon, gewährleistet aber eigentlich nicht den Standard, den ich selbst erwarten würde.
Ja, ich denke, das große Problem ist, dass es nicht diese eine Person, diesen einen Anbieter gibt, zu dem man gehen kann, den man kennt, bei dem man weiß, wie alles funktioniert. Wie wir auch schon besprochen haben, dass die meisten gar nicht wissen, was Open Software eigentlich so ist und was die Vorteile davon sind. Und dass es halt noch nicht diesen Ansprechpartner gibt oder diese Zwischenperson oder diese Person, die halt dann haftet. Und diese Schnittstelle, die wir vielleicht werden können.
Ich würde auch sagen, also ich finde die Punkte, die ihr angesprochen habt, also auf jeden Fall Haftung und Bequemlichkeit sind auf jeden Fall wichtige Punkte. Was ich auch öfter gehört habe, ist, dass der Support eben fehlt. Es kommt ja, das ist ja irgendwie ein Problem, das besteht dadurch, dass es eben derzeit keine Open-Source-Software-Anbieter gibt auf dem juristischen Markt, die eben genug Support anbieten. Aber das Problem lässt sich ja lösen, sobald man zum Beispiel so ein Abo-Modell einführt, oder?
Das wäre es bestimmt. Der Open Legal Tech Verein ist aber nicht daran interessiert, kommerziell zu arbeiten. Und uns ist auch wichtig, dass das kommuniziert wird, dass wir das eben nicht tun und dass wir auch zum Beispiel kein Interesse daran haben, Daten zu verkaufen und solche Dinge. Das ist nicht unser Ziel.
Dann könnte ich mir hier langfristig fragen, okay, ich finde das ja schön und gut und sehr ehrenwert, dass Studierende so eine Software anbieten und es macht den Markt ja auch scheinbar besser. Aber wenn ich dieses Support-Problem nicht gelöst bekomme, dann wird Open-Source-Software eigentlich nie im juristischen, im Legal-Tech-Markt ankommen, außer die Kanzleien bauen genügend Expertise auf, um diese Bequemlichkeitsstufe zu überschreiten.
Es reicht dir im Endeffekt schon ein junger, moderner Studierende, der sich für den Bereich interessiert, der gerade ein Praktikum bei dir macht. Selbst der ist in der Lage, das für dich aufzusetzen. Und selbst wenn du diesen Studierenden nicht findest, dann haben wir auch noch Lösungen, wo du das Ganze irgendwie bei uns hosten lassen kannst. Also wir würden uns schon große Mühe geben, dass man mit sehr wenig technischen Fähigkeiten trotzdem eine in sich solide und sichere Lösung in der Kanzlei anbieten kann.
Aber das Problem ist ja einfach ja, nicht die Anwendung, sondern am Ende die Implementierung. Also irgendjemand muss sich diesen Quellcode ja angucken und ist ja gut, ich vertraue euch ja, dass der clean ist, dass der gut ist, aber das kann ich ja als Kanzlei nicht machen, vor allem wenn meine Haftungsrisiken nicht ausgeschlossen sind. Also wie kriegt man Open Source tatsächlich in den Markt, wenn ihr es nicht machen wollt?
Es reicht ja, dass du musst es dir ja selber nicht anschauen. Es reicht ja, dass es genügend Leute gibt, die sich dafür interessieren, die sich anschauen. Und wenn du den Leuten vertraust, ist das gut. Und wenn du es nicht tust, dann kannst du dir auch gerne jemanden noch mit an Bord holen, der das Ganze für dich auch nochmal anschaut. Also ich sehe das Problem nicht, warum das nicht nachvollziehbar sein sollte.
Also was ich denke, es gibt für mich überwiegend derzeit nicht die Vorteile, also die erheblichen Vorteile, die eben bestehen, gleichen eben nicht das Bequemlichkeitsproblem aus.
Du hast das Problem der Menschheit ganz gut zusammengefasst, glaube ich, damit.
Ja, die Frage ist, was willst du denn als Anwalt deinen Mandanten bieten? Willst du sagen, ja, ich habe schon eine Lösung, für die zahle ich und die wird schon einigermaßen sicher sein und wenn nicht, dann trage ich keine Haftung, es sind halt dann deine Daten. Was ist dir denn wichtig als Anwalt später mal? Willst du zu deinen Mandanten ein solides Vertrauensverhältnis aufbauen, weil sie wissen, die Daten sind bei dir sicher? Oder sagst du, okay, wir haben einen Intermediär drinnen, ich hafte nicht am Ende.
Ja, gerade im Rechtsbereich sollte man doch so ein bisschen auf Transparenz achten und irgendwie dem Ganzen auch gerecht zu werden. Also gerade im Rechtsbereich dann zu sagen, so, oder oh, da machen wir mal so eine halbe Lösung, weil sie irgendwie relativ bequem ist, finde ich irgendwie nicht angemessen.
Und die Frage, der Relevanz die man sich trotzdem halt immer die wichtigste Frage, die ich mir als Kanzlei trotzdem immer stellen würde, ist, wie komme ich am Ende wieder aus der Sache raus? Das ist für mich eine ganz tragende Entscheidung. Und wenn ich mich an eine proprietäre Lösung gebunden habe, dann habe ich diese Red Flag immer im Raum stehen. Und das alleine würde für mich als Grund schon ausreichen zu sagen, ich nehme die Bequemlichkeit nicht in Kauf, weil es einfach zu viel späte Kosten für mich gibt, wenn ich das Ganze dann wechseln muss auf eine andere Lösung irgendwann.
Man lebt ja scheinbar sehr krass auch von dieser Peer-Review. Und darauf ist ja auch so ein Open-Source-Projekt auch im Legal-Tech-Bereich angewiesen. Aber ein generelles Problem in dieser Legal-Tech-Community ist ja, dass der Markt sehr klein ist. Habt ihr da keine Angst davor, dass die Peer-Review zu klein ist? Es lebt ja davon, dass es viele Leute reviewen.
Ich glaube, das muss organisch wachsen. Das ist ein Bereich, für den wir jetzt gerade eben versuchen, Awareness zu schaffen. Und wie man an unsere Mitgliederzahl sieht, ist das auch eine Sache, die irgendwie offensichtlich interessant ist. Könnte man noch mehr Leute haben, die das Ganze reviewen? Ja, klar. Hat der eine oder andere Jurist mit technischem Wissen auch noch eine technisch begabte Freundin, einen technisch begabten Freund, die auch mal draufschauen könnten? Ja, klar, auf jeden Fall. Davon lebt das Ganze auch. Aber das ist eine Sache, die sich einfach im Laufe der Zeit entwickeln wird. Wir freuen uns über jeden, der da Interesse hat, uns zu helfen, und wir auch eine herzliche Einladung an jeden, der mal draufschauen möchte.
Da kommen wir perfekt zu dem Punkt, den ich eben noch ansprechen wollte. Wenn ich jetzt meine, Katharina und der Sebastian und alle anderen, die dahinter sind, die sehen ja super sympathisch aus und ich finde das Projekt auch super cool. Wie kann man denn mitmachen?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, auf open-legal-tech.org zu gehen. Da werden unsere einzelnen Projekte vorgestellt und dann kann man einmal bei dem Verein Mitglied werden und da generell arbeiten, ob man jetzt Jurist ist oder was auch immer, gerade studiert oder auch nicht. Man kann auch auf open-decisions.org gehen und da direkt auf den GitHub-Link gehen, da sich einarbeiten und auch da einfach eine Mail schreiben unter Kontakt, falls man noch Fragen hat. Und das natürlich auch bei unserer Hauptwebsite.
Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, falls ihr das nicht mitschreiben konntet, wobei das gerade sehr gut diktiert wurde. Was sind die nächsten Schritte, die ihr mit eurem Projekt Open Decision vorhabt oder mit eurem Verein?
Ich würde gerne dieses Open Decision Projekt jetzt möglichst bald auf den fertigen Prototypen bekommen und den dann, ich habe im Winter einen Hackathon, den ich selbst veranstalte, da würde ich diese Software gerne einsetzen, um sie mal von meinen Studierenden mit Interesse testen zu lassen und einfach mal zu schauen, wie junge Juristinnen mit sowas umgehen. Das wäre für mich so der nächste Milestone.
Das heißt, der nächste Milestone ist Testing, Testing, Testing.
Ja, Prototyp ist wie gesagt fast fertig und danach würde ich es gerne testen lassen und ja schauen, wie viable es in der jetzigen Iteration schon ist oder was dann noch alles gemacht werden muss, damit man damit möglichst perfekt umgehen kann als Nutzer, damit die Custom Experience beispielsweise möglichst hoch ist.
Ja, okay, so wie ich das verstanden habe, sind auch mehr Features geplant, als die derzeit angeboten wurden. Also ich glaube, in dem Video, in dem Aaron und Finn waren, wurde darüber gesprochen, dass man noch in Natural Language Processing einbauen möchte und künstliche Intelligenz mit einbauen möchte, so habe ich das verstanden. Ist das auch noch geplant?
Auf jeden Fall, das ist jetzt nur nicht der Next Step. Das ist so etwas, was wir auf jeden Fall in Zukunft interessant finden für das Projekt. Aber das wird jetzt nicht in den nächsten Wochen passieren.
Der Vorteil ist natürlich, wir haben das Ganze in einem sehr gut lesbaren Python-Code aufgearbeitet und eine standardisierte Datenausgabe, mit der man gut arbeiten kann. Das heißt, man hat die idealen Grundvoraussetzungen geschaffen, um darauf aufzubauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden da irgendwie was zusammenzaubern wollen oder wer auch immer Interesse daran hat, da mitzuarbeiten. Da geht schon noch einiges, aber das wird keine Sache sein, die in 2 Wochen fertig ist.
Ja, okay. Also ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viele Punkte heute angesprochen. Ich finde das sehr spannend, euer ganzes Projekt. Vielleicht noch zum Abschluss, und zwar stellen wir immer die gleiche Frage, weil wir eben von unseren Podcast-Gästen leben und es eben nicht natürlich ist, dass wir in anderen Podcasts unsere neuen Gäste herausfischen. Hättet ihr irgendjemanden, bei dem ihr sagen würdet, ja, mit dem solltet ihr mal reden?
Also ein Vorschlag, den ich anbringen möchte, ist ein alter Weggefährte von mir, der, ich würde sagen, so eine Art Vorbild für mich im Programmieren war. Das ist Jonas Siegelmüller, jemand, der die heilige Dreifaltigkeit sehr gut in sich vereint. Das ist ein Top-Prädikatsjurist, der extrem gut programmiert und ökonomisch sehr fähig ist. Jemand, der das auch seit früheste, Legal Tech war noch gar kein Begriff, als der schon extrem gut programmiert hat. Das ist jemand, von dem man, glaube ich, sehr viel lernen kann in der Hinsicht. Der andere Vorschlag, den ich hätte, ist mein neuer Chef in meiner Abteilung bei Hogan Lovells, ein Mann namens Ben Harrison. Ich würde ihn als Lead Developer bezeichnen, ein Mensch, der sehr gute Software schreiben kann und auch die Kommunikation mit Juristen jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellt. Ich glaube, ein sehr spannender Gesprächspartner, auch wenn er aktuell nur Englisch spricht.
Katharina, hast du noch einen?
Genau, ich hätte noch jemanden, Lukas Lasota, der arbeitet am Lehrstuhl von Professor Zech für IT-Recht an der Humboldt-Universität und ist Mitarbeiter bei der Free Software Foundation Europe und ist ein wahnsinnig spannender Mensch und ein wahnsinnig begeisterter Verfechter von Open Source Software.
Sehr gut, dann haben wir auf jeden Fall neue Gesprächspartner für unsere Podcast-Folgen. Freue ich mich auf jeden Fall und hoffentlich unsere Hörer, Hörerinnen auch. Und zum Ende hin vielleicht mal ein witziges Gimmick. Und zwar hatte ich Sebastian im Vorfeld gesagt, dass ich für sein neues Projekt eine kleine Werbetrommel rühren möchte. Und zwar, was ist dein neues Projekt, Sebastian? Erklär mal kurz. Das Jura-Quartett. Es hat nichts mit Legal Tech zu tun, ne? Also es ist hier unbezahlte Werbung, das ist hier eine freundschaftliche Geste.
Ja, okay, dann nutze ich die Chance. Ich wusste gar nicht, ob du darauf einsteigst oder nicht. Wir haben uns vor einem Jahr mal zusammengetan, meine Mitgründer und ich, und haben eigentlich überlegt, dass wir ein Legal Tech-Projekt auf den Markt bringen wollen. Und dann ist uns bei der Weihnachtsfeier aufgefallen, dass es einfach irgendwie auch keine wirklich witzigen Geschenke für Juristen gibt. Und dieser Weihnachtsfeier-Joke ist uns irgendwie erhalten geblieben. Und 9 Monate später haben wir ein fertiges Produkt entwickelt gehabt. Und jetzt passend zur Weihnachtszeit fangen wir an, ein Jura-Quartett auf den Markt zu bringen mit Trinkspiel inklusive. Das müsste wohl ganz gut laufen. Wenn ihr Interesse habt, jura-quartett.de. Schaut es euch an.
Klingt total geekig. Ja, vielleicht denkt jemand, dass das ein lustiges Geschenk ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr geekiges Geschenk, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall ein juristisch geekiges Geschenk.
Wobei ich jetzt natürlich anmerken möchte, dass die Kommerzialisierung unseres Kartenspiels nichts mit der Kommerzialisierung von Open Decision zu tun hat. Das bitte davon ganz losgelöst betrachten.
Ja, das habe ich schon verstanden. Das war nur ein freundschaftlicher Ansatz. Also ich würde sagen, ich habe heute in dieser Folge sehr viel gelernt. Ich hoffe, die Hörer, Hörerinnen haben auch viel gelernt. Wenn jemand Feedback hat, soll er sich entweder bei euch melden oder bei uns auf den sozialen Netzwerken oder unter unserer E-Mail. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit, also Katharina und Sebastian, und die Zeit unserer Hörer, Hörerinnen, dass ihr das angehört habt. Und ich würde sagen, das letzte Wort habt ihr beide.
Ja, danke gerade an die Leute, die uns im Verein so aktiv unterstützen. Vielen Dank euch, macht das großartig.
Vielen Dank.
Und danke fürs Zuhören. Ciao.
Danke. Tschüss.
So, nach der Folge möchten wir uns als Team von Talking Legal Tech bei euch für das Jahr 2020 bedanken. Für eure Zeit, für eure netten Nachrichten und euer Feedback. Wir werden nun eine kurze Winterpause einlegen und melden uns dann Mitte Januar wieder. Macht euch bis dahin bitte eine entspannte Zeit und hört euch doch in den Weihnachtstagen ältere Folgen von uns an. Die Folgen, insbesondere am Anfang, dienen zum Einstieg und haben seitdem auch nicht an Relevanz verloren. Also zum Beispiel haben wir in der ersten Folge mit Nico Kuhlmann darüber gesprochen, was Legal Tech überhaupt ist, oder in unserer zweiten Folge mit unserer Schirmherrin Professor Rostalski haben wir über Legal Tech und Strafrecht gesprochen. Wir wünschen euch nun ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bis dann!